ARD Sounds.
Wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, so wie ich letztes Jahr, dass einem so der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dass man so die Kontrolle auch verliert, diese Erfahrung möchte ich einfach nicht nochmal machen. Es ist einfach faktisch so, dass die Trainingsmethoden und Spielformen, die angewendet werden im Frauenhandball, ganz oft die sind, die auch im Männersport angewendet werden. Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil der Frauensport einfach ein anderer Sport ist als der Männersport. Und ich finde, da wird immer noch auch viel zu wenig drüber gesprochen. Ich muss leider sagen, ich habe dann irgendwann auch aufgehört zu kämpfen und so ein bisschen aufgegeben und nicht mehr um meine Rolle gekämpft. Und das ist was, wo ich heute sage, das hätte ich gern damals anders gemacht.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Jahrelang hat sie sich bis nach ganz oben gekämpft in der Handballwelt. Mittlerweile hat sie umgesattelt und ist für viele Sportlerinnen die Stimme geworden, die sie sich selbst früher gewünscht hätte. Josefine Schneiders ist Deutschlands größte Handball-Influencerin und sie spricht in sozialen Medien das an, was viele andere beschäftigt. Geschlechterspezifische Ungerechtigkeit im Sport, fehlender Fokus auf mentale Gesundheit und Selbstzweifel. Über all das haben wir gesprochen. Mein Name ist Freddy Schürheck. Viel Spaß euch jetzt bei dieser neuen Folge. Hallo, liebe Jojo.
Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, und in diesem Fall stimmt sogar die Formulierung, weil ganz oft haben wir so dieses Willkommen bei mir, bei dir. Nee, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Und eigentlich besuche ich ja immer die Gästin bei Ihnen zu Hause oder da, wo sie sich heimisch fühlen. Jetzt sind wir aber da, wo ich wohne, nämlich in Köln. Wir sitzen hier in einem kleinen, abgedunkelten Tonstudio, denn hier hast du gestern Abend eine Premiere gefeiert. Sag mal kurz, was war gestern Abend los für dich in Köln? Bist du extra angereist?
Ja, ich durfte gestern bei meinem Verlag den Release von meinem Buch Unsere Spielzeit ist jetzt feiern und durfte gestern ganz, ganz viele tolle Gästinnen vor allem aus dem Sport einladen und gemeinsam mit denen feiern.
Ja, ich durfte auch mit dabei sein. Es war aber auch volles Publikum und das war heiß, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, es waren wirklich gefühlt fast 40 Grad und trotzdem haben da alle über 2 Stunden gesessen, weil es so spannend war. Einerseits, was du erzählt hast über deine Karriere, auch über das Buch, aber auch was die anderen Frauen, die mit auf der Bühne waren, erzählt haben. Denn auch in deinem Buch gibst du anderen Sportlerinnen eine Stimme. Und da werden wir über alles gleich reden. Jetzt aber erstmal schön, dass du in Köln bist. Wo wohnst du normalerweise, wenn du nicht jetzt gerade hier mit mir unterwegs bist?
Also durch meine Handballkarriere habe ich schon ganz viele Stationen gesehen. Und ich habe ja letztes Jahr im Sommer dann gesagt, ich werde erstmal nicht mehr den Leistungssport ausüben. Und bin dann zu meinem Partner gezogen, der selbst natürlich auch Handball spielt in der Bundesliga und jetzt wohne ich aktuell in Eisenach. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es mich mal dahin verschlägt, aber das ist jetzt der vorübergehende Wohnungsort, sage ich mal.
Und was sind so Orte in Eisenach, gerade wenn man schon so viel gewechselt ist wie du, so viele unterschiedliche neue Heimaten finden musste, was lässt dich wirklich heimisch fühlen in Eisenach? Ist es der Freund, ist es der Dackel? Du hast ja auch eine Dackeldame, Lotti.
Ja, ich würde sagen, meine kleine Familie einfach, also mein Freund und Lotti, unser Safe Space ist so unsere Wohnung. Und tatsächlich habe ich einen Café in der Stadt entdeckt, ganz, ganz tolle BesitzerInnen und da fühle ich mich sehr wohl und bin tatsächlich auch oftmals die Woche dort Gast, weil ich mich da so wohl fühle.
Hast du da auch geschrieben fürs Buch?
Ganz, ganz viel, ja.
Jetzt starten wir erstmal wie immer mit meinem lieben Kollege Konstantin Kleine, der ist mal wieder ins ARD Sportschau-Archiv geklettert, in dem Fall hoffentlich gut temperiert unten im Keller und hat mal zusammengestellt, was man über dich alles so rausfinden kann. Das, liebe Jojo, ist dein Steckbrief.
Sportschau F. Steckbrief.
Josefine Schneiders ist Ex-Handballspielerin, Creatorin, Buchautorin und die Handball-Influencerin Deutschlands. Zum Handball kommt Josefine durch ihren Papa und schnell checkt sie, der Sport liegt ihr. Sie wird besser, zieht als Teenie ins Internat nach Magdeburg, ordnet ihr Leben dem Sport unter, verzichtet auf Geburtstage und Dorfpartys, geht lieber trainieren. Einige Jahre spielt Jojo professionell Handball, zuletzt in der 2. Bundesliga. Ihre Wochen sind durchgetaktet, fast jeden Tag Training, Spiele am Wochenende. Nach einer Verletzung erlebt sie dann selbst, wie Athletinnen im System untergehen können. Heute kämpft sie für Sichtbarkeit im Frauensport, spricht über mentale Gesundheit und sportpsychologische Themen und gibt authentische Einblicke hinter die Kulissen des Leistungssports. Die Handballpersönlichkeit des Jahres 2025 fängt in der Corona-Zeit nämlich an, ihr Leben auf TikTok zu teilen. Vor allem der Handball-Content zieht und Josefines Followerzahlen steigen. Sie erzählt von Belastungen mentaler Gesundheit im Sport, aber auch von Mut und zeigt, dass Veränderung im Frauensport möglich ist. Das mag Jojo sehr gerne. Ihren Dackel Lotti, gute Aufwärmmucke und Pudding zum Frühstück. Das kann sie gar nicht leiden. Warten. Helle Hosen, trotz Reaktionen und dass die Anerkennung von Frauen im Sport oft anders ist als bei Männern. Besondere Eigenschaft? Das ist ihr Ehrgeiz und ihre moderne, unbequeme Stimme. Fun Fact, Josephine und Handball, nach ihrem ersten Training war das eigentlich undenkbar. Schuld daran war eine blaue Turnmatte. Ziemlich gut also, dass sie sich doch nochmal in die Halle getraut hat.
Schön. Ich hatte ein, zwei Mal Gänsehaut. Das ist so schön, das nochmal so Revue passieren zu lassen, während man dann einfach zuhört.
Was war denn da los damals mit der blauen Turnmatte in deinem allerersten Handballtraining?
Also meine Eltern haben mich natürlich zum Handball geschickt, wie schon gehört, auch durch meinen Papa. Und damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, Mattenrutschen mit diesen richtig dicken blauen Turnmatten. Die wirft man dann einmal auf die andere Seite und man schmeißt sich drauf, dass man mehrere Meter rutscht.
Stimmt. Oh Mann, das habe ich ja also
im Schulsport macht man das auch ganz viel.
Ja.
Und damals haben wir das gemacht. Und ich weiß nicht wie, aber ich bin unter dieser Matte gelandet und alle haben sich draufgeschmissen und wollten rutschen und ich war aber drunter.
Oh mein Gott, das ist ja diese Horrorvorstellung.
Ja, und dann bin ich nach Hause zu meinen Eltern und habe gesagt, nee, da gehe ich nie wieder hin, das war total blöd. Und dann haben sie mich, also ich war dann eine richtige Reitermaus ganz viele Jahre und hatte auch ein Pflegepferd. Und so mit 11 oder 12 haben sie mich dann nochmal zum Handball geschickt und haben gesagt, komm, du probierst es nochmal aus und dann ging das auch alles irgendwie unfassbar schnell.
Deine Oma wiederum, das habe ich auch gestern mitbekommen bei der Lesung und bei deiner Buchpremiere, hat gesagt, dass sie das am Anfang nicht so doll fand, dass du jetzt auch noch Handball spielst. Schon ihr Sohn spielt Handball und das ist ja eine Vollkontaktsportart. Mein Partner ist tatsächlich auch jahrelang sehr aktiv im Handball gewesen und hat mal zu mir gesagt, er hat sich schon alles gebrochen, was man sich brechen kann. Mhm. Und deine Oma wollte das für dich nicht.
Nee.
Konntest du nachvollziehen damals oder?
Ja, weil sie durch meinen Papa noch den in Anführungsstrichen alten Handball kannte, weil der Handball noch vor 15 bis 20 Jahren war sehr körperlich, als zum Beispiel Deutschland 2007 Weltmeister geworden ist. Wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, denke ich immer, oh mein Gott, Standsport fast, aber trotzdem Vollkontakt. Und heute ist der moderne Handball, sage ich mal, unfassbar schnell. Natürlich immer noch eine Vollkontaktsportart und auch Kontakt in der Luft, teilweise sehr gefährlich. Aber er ist nicht mehr so brutal, würde ich sagen, wie er mal war. Und ich habe ja jetzt nicht mehr in der Zeit gespielt, wo noch der in Anführungsstrichen alte Handball gespielt worden ist. Und ich würde sagen, trotz dass ich ja auch ein paar Verletzungen hatte, bin ich ja noch eigentlich ganz gut weggekommen, was jetzt schwere Verletzungen angeht.
In deinem Buch, was ich auch schon lesen durfte vorab, liest man dann eben auch, wie du als junges Mädchen irgendwann diese Entscheidung treffen musst. Warte mal, wenn ich jetzt wirklich Leistung bringen will, wirklich Leistungssport machen will, in den Spitzenhandballsport möchte, dann muss ich von zu Hause weg.
Mhm.
Wie schwer fällt einem das in so jungen Jahren, so eine Entscheidung zu treffen?
Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann mit 11, 12 angefangen habe, mit 13 dann nachgesichtet wurde für diese Niedersachsen-Auswahl und ab diesem Zeitpunkt war ich damit konfrontiert, dass es sein könnte, dass ich nicht mehr zu Hause wohnen werde, weil die Landestrainer dann relativ schnell gesagt haben, hey, in Niedersachsen, da wo ich herkomme, gibt es nicht wirklich die Möglichkeiten, professioneller zu spielen oder eine sehr, sehr gute Spielerin in der Bundesliga zu werden. Und dann habe ich mein erstes Probetraining tatsächlich auch schon mit 14 oder 15 gemacht. Und da sind wir aber nach Hause gefahren und es wurde sich für eine andere Spielerin entschieden. Und ich muss sagen, ich war nicht traurig. Und das ist ja immer schon so ein Zeichen, okay, scheinbar bin ich noch nicht bereit, wirklich von zu Hause wegzugehen. Und ein Jahr später war ich dann nochmal da, bei der gleichen Akademie wieder. Und da wurde sich dann für mich entschieden. Und da weiß ich noch ganz genau, dass ich im Auto saß und so war, ja, das ist genau die richtige Entscheidung und genau jetzt will ich das auch machen. Und ich weiß aber, dass ganz, ganz viele ja schon mit teilweise 12, 13 oder 14 schon auf eine Sportschule gehen. Vielleicht war es bei mir ein, zwei Jahre theoretisch zu spät, aber jetzt bin ich froh, dass ich bis 15, 16 noch zu Hause wohnen durfte, weil es natürlich auch schön war, noch ein bisschen länger zu Hause zu sein.
Unsere Hörerinnen und Hörer können uns ja immer Fragen mitgeben für euch. In dem Fall hat uns die Hanna geschrieben über unsere Instagram-Seite sportschau.f. Fragt sie, wie bist du auf das Sportinternat damals gekommen? Durch eine Sichtung oder wie läuft sowas generell?
Ja, ich wurde gesichtet von einem Trainer von dieser Handballakademie. Der hat mich spielen sehen, als ich für Niedersachsen gespielt habe. Also es gibt ja dann diese Ländervergleiche und dann spielst du gegen andere Bundesländer. Und da durfte ich spielen und er hat dann tatsächlich damals noch über Facebook, total witzig, meinem Papa geschrieben, weil ich hatte noch kein Facebook und dann hat mein Papa mir das so gezeigt und hat so gesagt, wie findest du denn das? Und ich war so, irgendwie ja cool, weil scheinbar fällt man ja dann auf spielerisch und das ist ja natürlich dann auch irgendwie eine Bestätigung, also hat mich schon auch gefreut.
Man merkt ja bei der Nachricht von Hannah, dass sie scheinbar auch Selbstinteresse hätte, mal auf so ein Sportinternat zu gehen, auf eine Sportschule. Kann man sich da auch bewerben, wenn man nicht gesichtet wird, weil man einfach bei sich in der Region niemanden hat, der da hinkommt?
Natürlich. Ich glaube, die freuen sich sogar, wenn man sich bewirbt, so auch aus Eigeninitiative, weil das ja auch immer zeigt, hey, ich habe total Lust darauf. Also ich glaube, man kann sich definitiv eigeninitiativ bewerben und ich weiß auch, dass wir damals mit ein, zwei Trainern von Sportinternaten auch noch gesprochen haben, ob ich da auch nochmal ein Probetraining mache. Ich war zum Beispiel auch in Hannover, das habe ich mir auch noch angeguckt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich, aber damals war für mich Hannover dann nichts, weil das sehr, sehr klassisches Internat war mit zwei Bettzimmern und ich wollte gerne ein Zimmer für mich alleine haben, wenn ich ausziehe.
Ja, wie war es denn dann eben, als du da an der Schule angekommen bist? Wo hast du dich da vielleicht direkt heimisch gefühlt und wo wiederum hatte man eher Heimweh?
Also ich muss sagen, ich war und bin immer noch jemand, der sehr wenig Heimweh hat. Also ich kann mich relativ schnell überall wohlfühlen. Das Einzige, was mir immer schwer gefallen ist und auch noch, als ich dann erwachsen war, in Anführungszeichen, war die Weihnachtszeit. Wenn du abends zum Beispiel vom Training nach Hause fährst oder von Spielen am Wochenende, wenn erster, zweiter, dritter Advent ist und du dann siehst, dass alle zusammensitzen. Du läufst an den Häusern vorbei und siehst durch die Fenster, alle sitzen zusammen mit ihrer Familie, feiern dann die vorweihnachtliche Zeit und du denkst dir so, oh, das hätte ich jetzt auch gerne. Und so Geburtstagsfeiern und so war ich schon immer traurig, weil ich auch eine kleine Schwester habe, dass ich nicht dabei sein konnte, als sie auch erwachsen geworden ist. Aber der Rest ist mir tatsächlich immer relativ leicht gefallen, muss ich sagen.
Oh, aber bei diesem Weihnachtsbild gerade, da vergießen wir alle innerlich gerade eine kleine Träne. Das kann man sich richtig vorstellen, wie hart das sein muss. Trotzdem hast du das alles auf dich genommen. Dazu passt dann direkt auch die Frage von unserem Podcast-Hörer Marc, der gefragt hat, was fasziniert dich am allermeisten am Handball?
Ich würde sagen, mittlerweile die Schnelligkeit, die Entscheidungsschnelligkeit, trotz dieser enormen Körperlichkeit und dieser Intensität. Also du musst wirklich innerhalb von Sekunden trotz Körperkontakt richtige Entscheidungen treffen. Ich habe immer unglaublich gerne auf dem Spielfeld Entscheidungen auch getroffen. Und wie schon gesagt, diese Schnelligkeit, die dann noch dazukommt, mittlerweile modernen Handball zu schauen, auch wenn ich das gucke, geht mir einfach das Herz auf, weil das für mich einfach so eine geile Sportart ist.
Ich komme ja aus einer absoluten Handballhochburg. Ich komme aus Lemgo. TV4 Lemgo.
Ja, geil.
Und dementsprechend war ich schon als Kind dann auch bei uns in der Handballhalle. Meine Mama hat früher an der Theke gearbeitet von der Handballhalle und hat dann manchmal auch erzählt von den ganzen Spielern und so. Das waren bei uns natürlich in der Stadt alles Legenden. So ein Volker Zerwe oder so Daniel Stefan. Das sind alles ja immer noch Begriffe im Handball. Einfach Ikonen kamen eben aus Lemgo oder sind zumindest mal dahin gezogen. Und ich muss sagen, ich fand es auch immer super toll zu sehen, diese Schnelligkeit. Und mein Lieblingssportwort und wahrscheinlich auch das erste sportliche Vokabular, was ich mir erarbeiten konnte als Kind, war Tempo-Gegenstoß.
Oh ja, liebe ich.
Das ist geil. Ja. Wenn dann, ne? Und dann zack und jetzt richtig aufs gegnerische Tor und jetzt rennen wir einfach ganz schnell zurück. Wir haben den Ball abgefangen und so. Toll. Und was ich natürlich auch mag, Kempertrick.
Ja.
Magst du mal einmal für alle erklären, wie Kempertrick geht?
Kempertrick bedeutet, dass, also normalerweise springt man ja, ich versuche es jetzt für die Laien zu erklären, die vielleicht sich sonst nicht so mit Handball auskennen. Man springt ja zum Sprungwurf, um aufs Tor zu werfen und man springt eben vor diesem 6-Meter-Kreis ab, weil man ja nicht in diesem Kreis abspringen darf. Und dann springt man eben ab und tut so, als würde man aufs Tor werfen, aber eine andere Spielerin kriegt dann von mir im Sprung den Ball zugepasst und ist auch schon im Sprung und wirft dann währenddessen, das geht alles unfassbar schnell, den Ball ins Tor. Und ich würde sagen, das wird mittlerweile auch in der Bundesliga schon regelmäßig auch praktiziert und viele haben das auch mittlerweile als überraschenden Spielzug, würde ich sagen, etabliert.
Ja, und da sind auf jeden Fall auch immer hinterher die Videos, die dann viral gehen vom Kempertrick, weil selbst Leute, die wirklich keine Ahnung haben vom Handball, sich denken, was? Ja. Und dieser Moment wirklich des Fliegens auch so krass ist, dass ihr eben als Handballerin und Handballer, ihr seid in der Luft und macht währenddessen auch noch was. Dann wird der Arm nochmal gehoben, dann wird nochmal hier angetäuscht und dann in die linke Ecke oder so. Wie fühlt sich dieser Moment in der Luft an?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte nie so viel Zeit im laufenden Spiel über diesen Sprung nachzudenken. Ich bin ja Rückraumspielerin und da wirft man ja oftmals auch, wenn die Abwehr schon steht. Also ich habe es meistens am liebsten vermieden, aber man muss ja dann manchmal. Im Tempo-Gegenstoß hatte ich dann teilweise die Zeit, wie du schon vorhin gesagt hast. Ich liebe auch Tempo-Gegenstoß laufen, weil man dann so 1:1 mit der Torhüterin ist. Und dann habe ich schon oftmals so beim Prellen so, okay, was könnte ich jetzt machen, was könnte ich ihr jetzt antun, sage ich mal, was könnte ich jetzt für einen geilen Wurf machen. Und das Gefühl von, ich springe jetzt in diesen Kreis und werf dann diesen Ball ins Tor, ist irgendwie so ein Freiheitsgefühl. Und ich glaube auch, dass mir nie wieder irgendwas im Leben dieses Gefühl geben wird, was man hat, wenn man auf dieses Tor zuspringt und einfach ein Tor werfen darf.
Du bist dann damals gewechselt, irgendwann nach Leverkusen auch, zu einer Top-Mannschaft.
Ja.
Und beschreibst dann aber auch in deinem Buch, wie hart es ist, wenn man eben nicht spielen darf oder nicht so viel Spielzeit bekommt, wie man gerne hätte.
Ja.
Wie fühlt sich das eben an als Spielerin dann? Ich meine, bei der Mannschaft ist klar, nicht jeder kann das Tor machen, nicht jeder kann ganz vorne sein. Man muss auch mal zurückstecken.
Mhm.
Und trotzdem ist es natürlich unglaublich hart, weil man ja genau für die Spielzeit eigentlich die ganze Zeit kämpft.
Ja, und bei mir war es eben so, bevor ich ausgezogen bin, war ich immer mit Haupttorschützin, immer eine sehr wichtige Spielerin. Und dann ziehst du von zu Hause aus. Das ist ja schon auch ein einschneidender Moment, so ein plötzliches Erwachsenwerden, sage ich jetzt mal. Und dann bist du weg von zu Hause und auf einmal hast du diese Rolle nicht mehr. Und man identifiziert sich auch unglaublich viel über Spielzeit oder über eine wichtige Rolle im Team. Und die hatte ich dann auf einmal nicht mehr. Heute kann ich natürlich reflektiert sagen, natürlich hatte ich trotzdem eine wichtige Rolle und ich würde auch sagen, gestern waren ja auch ganz viele Mädels da aus meiner Leverkusen-Zeit. Also wir sind immer noch sehr, sehr eng miteinander verbunden und so unwichtig kann meine Rolle ja dann nicht gewesen sein. Aber trotzdem hat einen das sehr, sehr geprägt, auf dieser Bank zu sitzen, 60 Minuten teilweise, kein bisschen Spielanteil zu haben und zu wissen, das wird auch nicht so schnell passieren. Und ich muss leider sagen, ich habe dann irgendwann auch aufgehört zu kämpfen und so ein bisschen aufgegeben und nicht mehr um meine Rolle gekämpft. Und das ist was, wo ich heute sage, das hätte ich gern damals anders gemacht. Aber ich war halt auch einfach noch ein Kind oder eine junge Jugendliche, die es einfach noch nicht besser wusste.
Und die natürlich auch ein bisschen, abhängig ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen auch darauf angewiesen ist, was für Signale von Trainerin oder Trainer gesendet werden.
Absolut.
Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Auch das beschreibst du, dass du mal eine Trainerin hattest, die so ungefähr zu dir gesagt hat, wir brauchen keine Spielerin wie dich.
Ja.
Was hat das damals mit dir gemacht, sowas von einer Trainerin zu hören?
Ich glaube tatsächlich, den Moment, den du gerade beschrieben hast, dass der dafür gesorgt hat, dass ich dann damals in Leverkusen auch aufgehört habe zu kämpfen und nicht weitergemacht habe.
Aber es war eine Trainerin nicht in Leverkusen, sondern nochmal vorher?
Nee, die war das nicht. Das war schon, da war ich erst 13. Das ist in einem Spiel passiert, als das zu mir gesagt worden ist, wo ich eine nicht so gute erste Halbzeit gespielt habe und ich konnte meine Emotionen nicht so gut verarbeiten und vielleicht war das auch gar nicht mit einer bösen Absicht, dass sie das gesagt hat, sondern eher, um mich auch so ein bisschen anzustacheln. Aber bei mir hat das wirklich auch bis in meine 20er ganz tiefe Spuren hinterlassen. Und wie schon eben gesagt, ich glaube, das hat einen großen Anteil auch gehabt, dass ich dann mit 17, 18, 19 dann gesagt habe, okay, wenn ich diesen Platz jetzt nicht bekomme, dann wird es einen Grund haben, dann braucht man mich vielleicht einfach nicht. Und das ist auch was, wo ich die kleine Jojo heute gerne einfach mal so in den Arm nehmen würde und sagen würde, hey, so, du bist gut, so wie du bist, du hast zu diesem Team dazugehört, egal wie viel du gespielt hast, aber das konnte ich halt dann leider oft nicht so sehen.
Was würdest du dir da in der Trainerausbildung vielleicht auch wünschen, was man den Trainerinnen und Trainern noch mehr an die Seite geben muss, damit eben sowas wie bei dir damals als 13-Jährige nicht nochmal passiert?
Ja, also TrainerInnen werden ja unfassbar viel zu Trainingsmethoden, Spielformen und so geschult und ich finde auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Aber mir fehlt oft diese gesunde Empathie und vielleicht auch Schulungen zu mentalen und sportpsychologischen Themen und vielleicht auch nochmal ganz klar auch der Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, weil junge Mädchen was ganz anderes brauchen, glaube ich, als teilweise Jungs im Jugendalter. Und ich habe manchmal, oder nee, muss ich gar nicht sagen, manchmal, es ist einfach faktisch so, dass die Trainingsmethoden und Spielformen, die angewendet werden im Frauenhandball oder auch in anderen Sportarten, ganz oft die sind, die auch im Männersport angewendet werden. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, weil der Frauensport einfach ein anderer Sport ist als der Männersport. Und ich finde, da wird immer noch auch viel zu wenig drüber gesprochen und dementsprechend auch viel zu wenig zu geschult.
Und was würdest du eben sagen, was braucht es mehr bei den jungen Mädchen, wenn man da als Trainer oder Trainerin aktiv ist?
Oh, ganz viel Sensibilisierung für Zyklusthemen gibt es gar nicht. Ganz großes Tabuthema jedenfalls im Frauenhandball. Was ich total schade finde, weil es für mich kein Tabuthema ist. Wir haben einen anderen Zyklus als Männer und auf den muss, finde ich, Rücksicht genommen werden. Und das ist im Leistungssport in Teams natürlich nicht immer so einfach. Aber ich finde schon, dass es individuelle Möglichkeiten gibt, darauf Rücksicht zu nehmen. Und wie schon gesagt, ich glaube, dass Mädchen und junge Frauen und Frauen generell auch andere Themen haben als Männer, gerade im mentalen oder sportpsychologischen Sinne. Und ich finde, da sollte schon ein Unterschied gemacht werden, auch in den Schulungen.
Wie ging es dann nach der Leverkusen-Zeit für dich weiter, spielerisch?
Also ich habe 2 Jahre in Leverkusen gespielt und dann kam, weil ich einfach aufgehört habe zu kämpfen und nicht mehr so krass um meine Spielzeit kämpfen wollte, kam so eine Zeit von, ich entdecke auch andere Seiten des Lebens. Ich habe nämlich dann ungefähr ein Jahr Handballpause gemacht und habe gesagt, oder habe das Gespräch mit meinen Eltern gesucht und habe gesagt, Mama, Papa, ich glaube, ich möchte einfach mal gucken, nach jetzt so 6 Jahren nur Fokus auf den Sport, was das Leben noch so für mich über hat. Und das habe ich auch sehr genossen. Aber nach so einem halben Jahr hat es mir so in den Fingern gejuckt. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin dann 2-mal am Tag ins Fitnessstudio gerannt, weil mir dieses Training auch gefehlt hat. Und mir hat eine Mannschaft einfach auch sehr gefehlt. Und dann hat ja der Trainer, der mich damals von zu Hause auf die Akademie geholt hat, hat sich bei mir gemeldet und wusste natürlich von meiner Handballpause und hat gesagt, hey, ich trainiere jetzt Mainz-Bretzenheim. Willst du nicht mal vorbeikommen und es dir angucken? In meinem Kader ist immer Platz für dich. Und dann bin ich da ins Probetraining gegangen und hatte aber auch noch einige andere Angebote, teilweise auch aus der Bundesliga. Und Bretzenheim hat damals nur in der 3. Liga gespielt. Aber ich hatte direkt, als ich da war, so ein gutes Gefühl im Training und vor allem diese Sicherheit wegen ihm, weil ich bei ihm wirklich immer eine gute Rolle hatte, dass ich gesagt habe, mir ist die Liga jetzt gerade nicht das Wichtigste, sondern dass ich mich wohlfühle und dass ein Trainer da ist, mit dem ich kommunizieren kann. Und deswegen bin ich dann nach Mainz gegangen.
Und da sind wir wieder beim Punkt. Bei dem, was dich damals als 13-Jährige völlig negativ beeinflusst hat, mit so einem völlig dummen Kommentar von wegen, wir brauchen dich hier nicht. Ja. Und dann aber eben, was für einen positiven Impact eben ein guter Trainer haben kann. Wir gucken jetzt erstmal nochmal weiter dann auf deine Karriere damals. Dann warst du eben in Mainz direkt auch eine der entscheidenden Spielerinnen geworden, auch mit Führungsverantwortung. Wie ging es dir damit damals?
Oh, ich war unfassbar glücklich. Ich hatte das große Glück dann, nach Corona kam eine neue Trainerin, Ildiko Barner, die war auch ungarische Nationalspielerin und die hat relativ schnell mein Potenzial gesehen und hat mich total an die Hand genommen. Und ich habe ja dann die Hilfe von Merle Berg, von der Sportpsychologin auch bekommen und konnte von dem Technischen von Ildiko ganz viel mitnehmen oder dieser spielerischen Fähigkeit, an der haben wir gemeinsam gearbeitet und dann haben Merle und ich noch gemeinsam an meinen mentalen Themen gearbeitet und das hat mich dann zu dieser Spielerin gemacht, die ich in Mainz sein durfte, plus, dass Mainz einfach eine wunderschöne Stadt ist und ich ein ganz tolles Team damals hatte. Deswegen kann ich mich nur sehr, sehr positiv an die Zeit in Mainz immer erinnern.
Lass uns gerne mal genauer auf diese mentalen Themen gucken, an denen du damals gearbeitet hast, die ja tatsächlich dann nicht nur deine mentale Stärke beeinflusst haben, sondern auch dein Spiel.
Ja.
Also es war eben zum Beispiel, das liest man auch im Buch, dass du gesagt hast, so früher warst du eher eine, die nicht den Wurf aufs Tor machen möchte, sondern eher dann nochmal abgibt, auch weil man dann ein Stück weit die Verantwortung abgibt oder nicht riskiert, sich selbst hinter schlecht zu fühlen, weil man das Tor nicht getroffen hat oder so. Wie habt ihr an diesen Dingen gearbeitet, Merle und du?
Also Merle arbeitet, würde ich sagen, nicht so typisch wie andere Sportpsychologinnen oder Mental Coaches, sage ich mal, denn sie versucht alle Belastungen, die einen mental vielleicht auch unterbewusst belasten, versucht sie einem wegzunehmen. Und bei mir war es zum Beispiel so, diese Angst vor Verantwortung, weil mir damals eben gesagt wurde, hey, du bist nicht wichtig fürs Team, wir brauchen dich eigentlich nicht. Dann war ich so, okay, dann muss ich ja keine Verantwortung übernehmen. Und diese Angst vor dieser Verantwortung und diese Angst auch vor diesen Fehlern konnten wir mir in einigen Gesprächen einfach relativ schnell wegnehmen, sodass ich dann auf dem Spielfeld mich total befreit gefühlt habe. Und wir haben bei mir das Problem immer so beschrieben, dass ich gespielt habe, aber mit Handbremse. Und wer sich vorstellt, ich fahre ein Auto mit Handbremse an, das ist einfach unfassbar anstrengend. Und Handballspielen hat sich für mich in meiner Zeit in Leverkusen und vielleicht auch noch ein paar Monate danach immer angefühlt, als wäre es total anstrengend. Und natürlich ist es körperlich ein anstrengender Sport, aber es sollte dir trotzdem Spaß machen, weil es ist ja deine Leidenschaft. Und bei mir war immer dieses, es ist anstrengend, größer als es macht mir nur Spaß. Und dadurch, dass wir mir dann meine Belastungen oder meine mentalen Belastungen mir dann so wegnehmen konnten, habe ich irgendwann gemerkt, dass wir auch den inneren Schweinehund, den ich zum Beispiel hatte, ich habe Laufen so gehasst, auch in der Vorbereitung. Und auf einmal, ich konnte dir 10 Kilometer wegrocken. Es war kein Problem mehr. Ich hatte wirklich gar keine Themen mehr und hatte so viel Spaß am Spielen, dass ich gedacht habe, mich kann nichts mehr aufhalten.
Aber wie toll, dass ihr das hinbekommen habt, einfach durch das passende, also einfach in Anführungszeichen, durch das passende Coaching dann.
Ja.
Was würdest du denn sagen, wie sieht's momentan aus im Spitzensport, im Handballbereich, in Sachen Mentalcoaching?
Also ich würde sagen, es ist sehr, sehr dünn besetzt. Ich weiß zum Beispiel, dass die Nationalmannschaft da auf jeden Fall Möglichkeiten hat, aber selbst auch in der Handball-Bundesliga der Männer, wo ich jetzt sagen würde, die haben auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung als jetzt vielleicht in der Handball-Bundesliga Frauen, ist da die Nachfrage oder auch das Angebot gar nicht so groß, auch weil das Thema so ein bisschen tabuisiert wird oder auch nicht jeder sich traut, über die Schattenseiten des Sports oder vielleicht Schwächephasen zu sprechen. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass das irgendwann zur Normalität wird, dass so jemand zum Staff gehört, um vielleicht auch ein bisschen Prävention zu erarbeiten, sage ich jetzt mal, weil man ganz, ganz viele, wie schon eben gesagt, mentale Belastungen den SpielerInnen vorher wegnehmen könnte, bevor dann zum Beispiel eine Verletzung passiert oder eben eine sehr, sehr tiefe Phase, die im Sport natürlich dazugehören kann. Aber wenn man dann jemanden im Team hat, wo man sich dran wenden kann, ist das natürlich super, weil heute ist es, glaube ich, in vielen Teams noch so, wenn sowas vorliegen sollte, wirst du eben zur Mannschaftsärztin oder zum Mannschaftsarzt geschickt und die könnte ich dann ja auch höchstens an den Therapeuten überweisen und dann stehst du wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre an.
Was würdest du sagen, wie viel beim Handball spielt sich wirklich im Kopf ab und wie viel ist die Körperlichkeit?
Oh, also ich glaube, jetzt eine genaue Prozentzahl zu sagen, ist enorm schwierig, aber ich würde mittlerweile sagen, 60-70% mindestens sind mental und psychisch und der Rest ist körperlich, weil irgendwann, wenn du auf einem bestimmten professionellen Niveau angekommen bist, funktioniert dein Körper ja sowieso. Du bist so austrainiert oder solltest es im besten Falle sein. Und dann kommen, glaube ich, immer wieder mentale Herausforderungen auf dich zu, auf dem Spielfeld oder auch im Training, die du bearbeiten kannst. Und wenn du das immer wieder schaffst, auch vielleicht durch Niederlagen oder tiefe Phasen zu gehen, dann bist du für mich eine mental starke Spielerin.
So, und das Sportliche, das ist die eine große Säule in deinem Leben gewesen, ganz, ganz lange eben der Handball, den du aktiv gespielt hast als Spitzenhandballerin. Gleichzeitig kam irgendwann dann das Creator-Dasein auch noch dazu. Und das sehen wir auch hier bei uns ganz oft im Podcast, dass man gerade als Sportlerin allein schon aus finanziellen Gründen ganz oft sich entscheidet, auch sichtbar zu werden auf Social Media, TikTok oder Instagram und die Plattform im besten Fall, so wie du es auch machst, da noch für deine Themen zu nutzen. Wann hat das bei dir angefangen mit TikTok und Insta?
Zuerst während Corona, weil meine Schwester gesagt hat, hier lad dir doch mal TikTok runter. Und ich fand die App irgendwie voll doof, weil damals waren das ja ganz viel so
Tanzvideos,
ja. Genau, und irgendwie für mich nicht so wirklich Mehrwert, sondern eher Zeitvertreib und ja auch so Dumpwatching, also nichts Wichtiges eigentlich. Aber dann habe ich die App runtergeladen und diese App oder generell mittlerweile diese ganzen Social Apps haben es ja so drauf, dich kennenzulernen und deinen Algorithmus ja so schnell rauszuhaben. Und ich am Scrollen und dachte, okay, ich sehe hier Fußball, ich sehe sogar teilweise Basketball, ich sehe ganz viele Sportarten, weil meine App natürlich erkannt hat, ich stehe auf Sport. Aber vom Handball habe ich einfach nichts gesehen, gar nichts. Und ich war so, okay, krass. Ich zeige jetzt einfach mal, was ich so mache in meinem Alltag, wie ich mich aufs Training vorbereite. Am Anfang habe ich dann teilweise auch noch so ähnliche Tanzvideos gemacht, also so quasi vorm Training Get Ready With Me oder so. Und ich habe mich die ersten 1-2 Jahre sogar nicht getraut, dasselbe bei Instagram zu machen, wo ich heute so denke, oh mein Gott, Jojo, hättest du mal früher angefangen. Aber Instagram war für mich nicht so anonym. Und da habe ich noch ganz viele alte Schulfreundinnen oder so gehabt und habe dann so gedacht, okay, das traue ich mich jetzt nicht direkt. Aber zum Glück habe ich mich das dann auch irgendwann bei Instagram getraut. Und ich hätte natürlich nicht gedacht oder habe es auch nicht mit der Absicht gemacht, dass die Zahlen so schnell so steigen und ich mir so eine Community auch erarbeiten darf. Also das hätte ich mir nie erträumen können, dass das so ist, wie es jetzt ist.
Hier im Podcast haben wir noch eine andere schöne Tradition, unsere Rubrik Die Taschenkontrolle, wo wir immer in die Taschen der Gesprächspartnerin gucken. Ich sehe hier eine braune Lederhandtasche. Was hast du da drin?
Also ich muss jetzt gucken, was ich alles so dabei habe.
Handy nehme ich an, weil das brauchst du ja. Und du hast auch eben wirklich, bevor wir losgelegt haben, hast du direkt gesagt, ich muss kurz noch ein Foto machen hier für Instagram.
Ja, genau. Also Handy muss ich ja nicht zeigen, weil...
Ja,
also das ist selbstverständlich mittlerweile, würde ich sagen. Ich habe ein Portemonnaie. Ja, Autoschlüssel, weil ich bin heute mit Auto angereist.
Der Schlüssel ist auch nicht einfach nur ein Schlüssel. Da ist ein kleiner brauner Lederdackel dran.
Natürlich, also an allen meinen Schlüsseln sind mittlerweile diese Dackel hier, weil sobald du einen Dackel hast, hast du dieses Zeichen scheinbar auf der Stirn. Schenk mir bitte irgendwas mit einem Dackel zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Also wir haben mittlerweile Badetücher mit Dackeln, wir haben Badematten mit Dackeln, unsere Fußabtreter sind alle mit Dackeln, ich habe Dackelkissen, ich habe Dackelbett, also wir haben alles mit Dackeln mittlerweile und ich liebe es.
Also wir waren bei Sportstar Gina Lückenkämper schon zu Hause, die du natürlich auch kennst.
Natürlich.
Und die hatte auch alles mit Dackeln, auch der Dackel war bei der Aufzeichnung mit dabei und auf der Toilette, wenn ich mich gerade richtig erinnere, war auch ein großes Bild vom Dackel, aber das hört ihr alles nochmal in der Folge mit Gina, muss ich auch nochmal reinhören, ob diese Dackelerinnerung jetzt gerade wirklich richtig geweckt wurden, aber ich habe es so noch im Kopf und seitdem liebe ich Dackel auch. Die sind schon einfach witzig auch.
Ja, und Lotti ist, also die ist so ein, du hast sie ja gestern auch gesehen, die ist so ein Sonnenschein und macht einfach immer gute Laune. Die ist auch so eine kleine Entertainerin und Moritz sagt immer und es stimmt einfach so sehr, dieser Hund ist so wie ich. Also die ist genau so wie ich und das ist einfach so, so schön und das macht uns irgendwie auch zu so einem kleinen Tag-Team irgendwie.
Was haben wir noch in der Tasche?
Ach, ich habe ganz viel Schmuck hier drin tatsächlich. Also einfach immer zur Sicherheit, falls ich irgendwo spontan eingeladen werde und dann irgendwie nochmal ein bisschen schicker mich stylen will. Also ja, das hier ist noch Schmuck und dann habe ich hier noch so eine Handykette. Die?
Ja. Die ist ja cool mit so ganz dicken weißen und goldenen Perlen.
Ja, auch nochmal so ein bisschen schicker, falls man sein Handy nicht verlieren will.
Aber mit eingeladen meinst du jetzt tatsächlich dann so irgendwelche offiziellen Events oder so, wo du dann als Waiterin hinkommst? Und klar, da will man dann natürlich schon, muss man auch ein bisschen...
Ja, also das ist auch so witzig und das sagen ganz viele Freundinnen von mir auch oder haben es auch gestern nochmal gesagt. Wenn man mich vor 2 Jahren getroffen hat, ich hatte eigentlich immer eine Jogginghose an und du bist im Handball auch einfach so, so häufig so ein bisschen schlabbrig angezogen. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Ich laufe zu Hause auch immer noch so am meisten oder sehr, sehr gerne rum. Aber gerade in der Medienbranche ist es natürlich teilweise auf Events so, dass du dich ein bisschen schicker oder wenigstens sportlich leger anziehen willst. Und das hat sich bei mir so, so gedreht das letzte Jahr auch, dass ich wieder auch so diese Weiblichkeit so ein bisschen mehr zelebriere und da auch Lust drauf habe, weil als Spielerin habe ich schon auch immer gerne gesagt, das Spielfeld ist so meine Bühne und ich nehme mir die einfach und egal, was ich anhabe, egal, wie ich mich schminke, ich möchte einfach mich wohlfühlen in meiner Haut und das lebe ich jetzt vielleicht auf einem anderen Spielfeld einfach.
Aber krass zu sehen, wie viele Parallelen es dann eben doch gibt, ne? Zwischen sportlichen Dasein auf dem Platz oder auf dem Feld und dann eben nochmal auch als Creatorin. Es ist sich gar nicht so unähnlich. Haben wir noch eine letzte Sache aus der Tasche, die du uns zeigen willst?
Was noch interessant ist. Ach, guck hier, ich habe ein kleines Stativ noch.
Ja gut, braucht man natürlich auch. Braucht man auch als Creatorin. Ja, daran erkennt man die Creator-Tasche. Hatten wir tatsächlich hier im Podcast auch noch nicht.
Ah,
danke für die schöne Taschenkontrolle. Wann hast du angefangen oder wann konntest du die Sachen, die du online postest, auch wirklich monetarisieren? Also ab wann konntest du damit Geld verdienen?
Also ich würde sagen, es ging so schnell im Handball, dass Brands auf mich aufmerksam geworden sind, weil es einfach niemanden gab. Also das muss man schon mal dazu sagen. Also es war relativ schnell so, dass Brands versucht haben, mich an sich zu binden, auch für Schuhverträge. Also ich glaube, das hat keine 3 Monate gedauert. Das muss dann so 2022, 2023 gewesen sein. Und dass ich dann ein Kleingewerbe anmelden musste, war dann auch nach einem Jahr, anderthalb Jahren. Weil wenn du halt ständig Sachen zugeschickt bekommst, musst du dich natürlich steuerlich anmelden, sage ich mal. Und dann durfte ich ja tatsächlich schon bei der Heim-EM 2024 für 1, 2 größere Brands dann auch schon mit zur EM fahren und Content machen. Ich habe fast jedes Spiel während dieser Heim-EM gesehen. Und da wusste ich dann, okay, krass, das wird hier irgendwie größer, als ich erwartet hätte.
Ich habe damals auch zum ersten Mal dann eben so Reels von dir angezeigt bekommen und so und dachte so, boah, das ist ja geil, die ist ja wirklich mittendrin mit den Spielern, mit den Fans bei jedem Spiel, irgendwie auch noch Backstage und so. Das war natürlich cool. Hat sich das so ein bisschen angefühlt, wie du lebst gerade deinen Traum?
Ja, und es fühlt sich auch immer noch so an. Also natürlich ist es mittlerweile in Anführungsstrichen normaler geworden und ich fahre jetzt nicht mehr nervös oder so zu solchen Jobs. Aber damals war es so, dass ich so gedacht habe, boah, 10 Jahre zurück saß ich zu Hause und habe Handball-Bundesliga geschaut oder habe, ich weiß noch, damals hieß das, glaube ich, EHF-TV oder so, da konnte man noch gar nicht Champions League bei Dein zum Beispiel schauen. Und dann habe ich immer den Laptop von meinem Papa bekommen, als ich noch 13, 14 war und durfte dann Champions League-Spiele nachschauen und habe die mehrmals geguckt. Und solche Spieler dann auf einmal so hautnah zu sehen und alle 2, 3 Tage, das war total, total surreal. Also mega verrückt.
Und wie kam es damals an bei anderen Spielerinnen zum Beispiel, bei dir aus der Mannschaft oder so? Waren die alle direkt supportive? Oder gab es auch mal Leute, wo du den Eindruck hattest, die waren vielleicht ein bisschen neidisch oder kritisch von wegen, ach, was machst du denn da jetzt im Netz?
Ich würde sagen, von damals bis heute ist die Reaktion gemischt. Also ich hatte schon einige Spielerinnen im Team, die es cool fanden und auch mit auf meinen Videos waren und das total supportet haben, wie auch meine Trainerin damals. Also die hat sich die Videos auch angeguckt, obwohl sie jetzt nicht mehr die Jüngste ist, klingt so blöd, aber sie ist schon über 60 und hat dann zu mir gesagt, Jojo, du musst das weitermachen, das ist voll dein Ding, mach das bitte. Und dann gab es natürlich aber auch Mitspielerinnen, die das belächelt haben und vor allem auch GegenspielerInnen. Also ich habe dann das nie persönlich gesagt bekommen, aber von Mitspielerinnen habe ich eben oft gehört, oh, die TikTokerin, die Creatorin soll sich lieber auf den Sport konzentrieren. Und es war auch oft so, dass viele, glaube ich, nicht nachvollziehen konnten, warum mir Leute folgen, weil ich bin ja nicht die Erst-Bundesligaspielerin, ich bin ja nicht die Nationalspielerin. Und ob da Neid mitspielt oder andere Themen, kann ich immer gar nicht so genau sagen. Aber ich sage mittlerweile immer, jeder hätte diese Möglichkeit gehabt, so wie ich, das zu erkennen, dass diese Nische einfach nicht bespielt wird. Jeder hat mittlerweile ein Smartphone und wenn es so einfach ist, das zu machen, kann ja jeder sein Handy einfach in die Hand nehmen und diesen Job so machen.
Hat das damals was mit dir gemacht, wenn du so kritische Stimmen gehört hast?
Tatsächlich sehr wenig. Also ich stand von Anfang an in meinem Leben immer, also nicht im Mittelpunkt, aber mein Papa war Fotograf. Das heißt, ich war es sowieso gewohnt, mich auch mal vor Leute zu stellen, einfach fotografiert zu werden. Und deswegen hatte ich auch zum Beispiel in der Halle kein Problem, mich einfach zu filmen oder dann vor der Kamera zu tanzen oder so. Natürlich gab es da mal Sprüche oder Leute haben die Augen verdreht. Aber dann, also ich habe mir ehrlich gesagt da nie so wirklich was bei gedacht, weil ich ja einfach mein Ding machen wollte und Spaß haben wollte und wer damit ein Problem hat, kann gerne mit mir darüber sprechen und dann schauen wir, ob wir eine Lösung finden. Aber so richtig einen Gedanken von, ich lasse das jetzt, weil irgendjemand das kritisiert, hatte ich noch nie und das würde ich mir auch niemals so zu Herzen nehmen, weil es mir auch einfach zu viel Spaß macht.
Wie sieht's denn aus? Wie viele Menschen, würdest du sagen, schreiben dir regelmäßig von wegen, hey, durch dich habe ich jetzt auch Bock auf Handball oder super Content, der hat mir damals in meiner Mannschaft irgendwie, gerade im ländlicheren, weil das merke ich ja auch eben mit Lemgo und so, gerade in ländlicheren Bereichen wird viel Handball gespielt und da wünscht man sich natürlich, dass da irgendwie so ein Vorbild auch so coolen Content macht.
Ich kriege unfassbar viele Nachrichten und das ist so schön. Und ich habe von Anfang an immer sehr, sehr viel, also stundenlang Community Management betrieben und so, so viele Nachrichten beantwortet. Und bis heute ist es so, also mittlerweile komme ich leider nicht mehr so hundertprozentig hinterher, aber es gibt schon Abende, wo ich mich dann hinlege aufs Sofa und nochmal 2, 3 Stunden einfach Fragen beantworte. Und es kommt relativ viel, wie du gerade gesagt hast, hey, wegen dir schaue ich jetzt Handball oder wegen dir schaue ich auch mal beim Frauenhandball rein, weil der einfach nicht so sichtbar ist wie der Männerhandball. Aber was auch ganz viel kommt, ist zu Themen wie Verletzungen, mentale Herausforderungen. Was würdest du mir raten? Soll ich das Team wechseln? Soll ich bleiben? Und so ist damals dann auch die Idee entstanden, mit Merle, mit der Sportpsychologin, ein Podcast anzubieten und halt zu sagen, hey, wir beantworten da ausführlich eure Fragen und eben mit meiner Expertise, sage ich jetzt mal als Spielerin. Und sie kann dann nochmal eben eine andere Perspektive drauf geben und vielleicht nochmal andere Tipps geben als ich und das finde ich ist auch ein enormer Mehrwert und das ist mir auch immer total wichtig, dass mein Profil nicht nur ja ein bisschen Spaß und eine gute Zeit haben ist, sondern auch, dass man da draufklickt und sich was mitnehmen kann und vielleicht sogar was in seinem Alltag als Sportlerin anwenden kann.
Und damit kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt, der bei dir immer mitschwingt. Das ist viel Haltung und kritische Meinung, gerade eben auch zum Sport der Frauen. Ein Schlagwortsatz zum Beispiel, den ich mal von dir gehört habe, war, Sport ist kein Hobby, nur weil er weiblich ist.
Ja.
Und das geht in eine Richtung, in die wir direkt jetzt auch noch kommen, wo wir auch Fragen zu bekommen haben, Thema Finanzierung. Wie finanziert man sich? Weil das ist jetzt ja nicht auch das Social-Media-Dasein von dir, ist kein Hobby, sondern das ist auch wesentlich für dich, um dich überhaupt zu finanzieren. Und du hast auch im Buch geschrieben, wie viel Geld deine Eltern insgesamt in deine Ausbildung stecken mussten im Handball. Irgendwie 40.000 Euro insgesamt, hast du mal alles aufgedröselt, die man dann auch durch den Handball nicht wieder reinbekommt. Gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Als du zweite Bundesliga zum Beispiel gespielt hast, ist ja das Höchste, was du gespielt hast. Wie viel hast du im Monat verdient?
Also es war ein klassischer Minijob, ne? Also das ist so, bewegt sich von 400 bis 500 Euro dann ungefähr monatlich.
Im Monat.
Genau, und es gibt natürlich dann auch SpielerInnen bei den Top-Vereinen in der zweiten Bundesliga, die dann vielleicht mal an die 1.000 Euro kratzen, was für den Zeitaufwand trotzdem enorm wenig ist, meiner Meinung nach. Und genauso bewegt sich das auch in der ersten Liga, nur dass es da ein bisschen mehr Geld teilweise ist, ja.
Und jetzt wohnst du ja, das hast du ja selbst auch schon angesprochen, haben wir auch im Steckbrief gehört, mit einem Bundesliga-Handballspieler zusammen.
Hm.
Was erzählt der dir denn so über seine Finanzen, als der mal irgendwann zweite Liga gespielt hat? Wie viel war es da bei den Männern?
Also zweite Liga hat er tatsächlich nicht gespielt, aber... Hat er direkt übersprungen, genau. Deswegen zweite Liga ist aber trotzdem ja auch, man sagt, zweite Liga in Deutschland ist ja trotzdem bei den Männern die zweitstärkste Liga der Welt, so fast. Und ich glaube, dass da fast alle Vollprofis sind, wenige arbeiten noch nebenher und viele studieren dann nebenher, weil du natürlich als Handballprofi nicht dein ganzes Leben lang oder dein aussorgen kannst, sage ich jetzt mal. Aber in der ersten Liga, stärkste Liga der Welt, kannst du schon sehr, sehr gutes Geld verdienen und mindestens so verdienen, dass du dir deinen Lebensunterhalt als Profi leisten kannst. Und damit meine ich jetzt nicht, ich bezahle nur meine Rechnung, sondern damit meine ich, ich kann mir auch leisten, mich so zu ernähren wie ein Handballprofi. Ich kann mich auch, also ich kann auch für Regeneration sorgen und mir das leisten. Und all das sind ja Themen, die im Frauensport immer zu kurz kommen, weil das Geld einfach nicht da ist.
Ja. Finanzen bei einem persönlich ist jetzt das eine, generell Finanzen im Sinne von wie viel Werbegelder fließen rein in einen Sport, welche Rechte werden gekauft, was wird übertragen. Wie würdest du da sagen, wie steht der Frauensport da, vor allen Dingen im Handball momentan?
In einem Teufelskreis gefangen, würde ich sagen, weil Sponsoren bis heute noch das Geld dahin stecken, wo Reichweite garantiert ist. Deswegen ist der Fußball auch immer noch so stark, weil die Reichweite einfach garantiert ist und die Spiele ganz, ganz sicher im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sind. Und dementsprechend möchte ich als Sponsor da unbedingt am Start sein. Und im Frauensport oder im Frauenhandball generell ist es so, dass es, glaube ich, schon schwer ist, große Partner zu finden, die Lust haben, auch gutes Geld zu bezahlen. Und ich glaube, im Frauenhandball funktioniert es aktuell immer noch so, dass man sehr viele kleine Sponsoren hat, die dann eben dafür sorgen, dass man das Etat dann insgesamt zusammenbekommt.
So, und dann denken wir jetzt mal konstruktiv. Wie kann man Dinge ändern? Sichtbarkeit schaffen für wichtige Themen ist das eine.
Mhm.
Was kann man selbst vielleicht auch machen, wenn man zum Beispiel als Handballerin aktiv ist oder generell als Sportlerin? Wie kann man selbst vielleicht auch versuchen, was zu ändern? Auch wenn es nervig ist, dass man selbst irgendwie Dinge ändern muss.
Mhm.
Aber wir können ja alle am Ende oft auch nur bei uns selbst anfangen.
Ja, ich fühle das total, was du sagst mit diesem, es ist nervig, weil einem von Anfang an in diesem System gesagt wird, sobald man mal aufsteht oder sobald man mal irgendwas hinterfragt und so sagt, hä, warum verdient er in der Kreisliga 1 im Fußball das Dreifache wie ich und ich trainiere 8-mal die Woche. Also ich bin schon irgendwann mal aufgestanden und habe mich so in der Mannschaft umgeguckt und habe so gesagt, ey Leute, das ist nicht fair. Warum machen wir das eigentlich so mit? Aber leider ist das Teuflische so ein bisschen, dass man so in diesem System aufwächst und gefangen ist, dass man sich ganz oft nicht traut oder auch dazu erzogen wird, einfach nichts zu sagen, einfach mitzumachen, weil du oftmals auch nicht die Wahl hast. Weil natürlich hätte ich zum Beispiel auch in einen anderen Verein in der zweiten Liga wechseln können, dann ziehe ich um innerhalb von Deutschland für 100 Euro mehr im Monat. Toll. Also hochgerechnet auf das Jahr sind das 1.200 Euro mehr im Monat, im Jahr. Und dann muss ich noch den Umzug bezahlen und so weiter, dann ist das Geld schon fast wieder flöten gegangen. Und das ist so ein bisschen das Traurige, dass es nicht wirklich eine Alternative gibt, außer aufzustehen, nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam und Dinge endlich mal zu hinterfragen und nicht immer alles zu schlucken. Und ich glaube, da gehört auch dazu, klein anzufangen. Wir müssen jetzt nicht, und das ist mir schon bewusst, weil ich kriege auch oft kritische Nachrichten zu diesen Themen, gerade auch zu Finanzierungsthemen, Sponsoringgeldern und so weiter. Ich weiß, dass wir jetzt nicht ganz oben anfangen können und sagen können, okay, die werden jetzt alle wie Profispielerinnen bezahlt, wie Union Berlin das in der Frauenbundesliga zum Beispiel umgesetzt hat. Die haben einfach den Sprung dann geschafft von einem Jahr zu dem anderen. Okay, die werden jetzt alle von jetzt auf gleich wie Profispielerinnen bezahlt, weil sie einfach die Möglichkeit hatten, wahrscheinlich auch durch den Männerfußball im Verein. Im Frauenhandball ist das wahrscheinlich so schnell nicht so einfach möglich, aber dann müssen wir eben klein anfangen. Dann müssen wir irgendwie sagen, okay, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ich die Socken selbst bezahle, wenn ich gleich aufs Spielfeld gehe. Warum zahlt das nicht der Verein? Auch wenn es eine kleine Summe ist. Vielleicht finden wir dafür noch einen kleinen Sponsor. Warum ist es normal, dass ich als Spielerin nach dem Spiel die Halle putzen muss, aber Männer müssen es nicht machen? Und ich glaube, man muss mit diesen Kleinigkeiten anfangen, immer wieder hinterfragen und dann können wir irgendwann was Großes bewegen, aber nur, wenn wir das gemeinsam machen. Und wenn das immer nur eine Spielerin ist oder wenn das immer nur eine Person in der Öffentlichkeit ist, so wie es oftmals halt ich aktuell bin, dann fühle ich mich erstens teilweise echt einsam und zweitens bewegt sich dann leider auch alles sehr, sehr langsam.
Du hast auch in deinem Buch geschrieben, wir müssen aufhören, immer für alles dankbar zu sein.
Ja, es
und
nervt.
Und hast geschrieben, Männer dürfen also immer fordern und Frauen müssen dankbar sein.
Ja, wie oft ist es so, dass Männer in Interviews oder gerade Sportler in Interviews irgendwas fordern, egal jetzt zu welchem Thema. Und wenn ich mich öffentlich hinstelle und sage, hey, das sind Profispielerinnen, das sind Spielerinnen, die teilweise in der Nationalmannschaft spielen, die haben ein angemessenes Gehalt zu verdienen, dass dann als allererstes gesagt wird, ja, Jojo, woher soll denn das Geld kommen? Als wäre das nur mein Problem. Also das größte Problem liegt erstmal bei den Spielerinnen, weil die müssen ihre Miete bezahlen, die müssen Lebensmittel bezahlen, die müssen sich ernähren wie Profispielerinnen. Und am Ende des Tages, wenn die Nationalmannschaft dann nicht so gut abschneidet oder fast alle Spielerinnen aktuell aus der Nationalmannschaft ins Ausland abwandern, da wundern sich dann auf einmal alle. Aber das Problem ist ja einfach ein Teufelskreis, der schon so lange so läuft, dass wir jetzt endlich irgendwann mal auch den Absprung schaffen müssen und das Problem wirklich zu einem gemeinsamen Problem machen müssen und nicht nur immer zu einzelnen Personen abschieben.
Und damit kommen wir nochmal, machen die Klammer zu deinem einerseits sportlichen Handballerinnenleben, was du erfolgreich geführt hast, muss man ja sagen, weil deine Karriere hast du beendet dann, deine Profikarriere, weil du eben gleichzeitig so viel auch gearbeitet hast.
Ja, weil ich so ein bisschen ausgebrannt bin und ich gemerkt habe, ich kann nicht auf beiden Hochzeiten immer 100% performen. Und wenn der Sport deine Rechnungen nicht bezahlt, stellst du dir natürlich irgendwann die Frage, okay, ich bin so und so viele Stunden die Woche mit dem Training beschäftigt, die fallen mir dann bei meinem Creator-Job aktuell weg. Was könnte ich in der Zeit finanziell an Land ziehen? Und als mir das so richtig bewusst geworden ist, und das war das erste Mal, würde ich sagen, Anfang 25, als ich das erste Mal dann auch für Lidl arbeiten durfte und ich gemerkt habe, boah, also der Handball zieht mir auch einfach sehr, sehr viel Zeit und Energie körperlich, die ich sonst in meinen Job, der mich finanziert, stecken könnte. Und als ich das gemerkt habe, war ich natürlich einerseits traurig, aber andererseits war ich da noch nicht bereit, vom Handball so richtig loszulassen.
Wie war das für dich, als du dann eben losgelassen hast und gesagt hast, okay, Handball, ich höre damit jetzt dann auf diesem Level zu spielen?
Also erstmal bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen, als diese Entscheidung so wirklich getroffen worden ist und ich so wusste, ich lasse es erstmal, bin ich ganz tief gefallen und auch wochenlang, weil ich mich jahrelang oder ich würde sagen, ich habe ja dann 12, 11 Jahre alles in diesen Sport gesteckt, immer zurückgesteckt, nur um auf höchstem Level immer spielen zu können und auf einmal ist das nicht mehr da und ich glaube auch, dass ich schon auch so eine Art ganz starken Liebeskummer hatte. Weil dir das dann so fehlt, dieses tägliche Training, dieser Austausch mit den Teamkolleginnen, dass ich erstmal gedacht habe, boah, war das eine blöde Entscheidung. Hätte ich diese Entscheidung mal nicht getroffen. Aber jetzt im Nachhinein, reflektiert, ein Jahr später, war es jedenfalls für meine mentale Gesundheit und natürlich für meinen Job, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, genau die richtige Entscheidung, weil ich natürlich jetzt erst so richtig in diesen Themen aufgehen kann und vielleicht auch eine Stimme sein kann, weil ich nicht mehr an den Sport unbedingt gebunden bin oder an einen Verein vertraglich.
Unsere Podcast-Hörerin Julia hat gefragt über unsere Instagram-Seite Sportschau F, wer war deine größte Unterstützung in schwierigen Phasen damals?
Mein Partner, also Moritz auf jeden Fall, der hat mich einfach, ich würde schon sagen, auch getragen und immer aufgefangen, war irgendwie immer da, egal ob laut oder leise, je nachdem, was ich gerade gebraucht habe. Und natürlich Lotti. Die nenne ich dann auch immer, weil...
Die Dackeldame.
Die Dackeldame, genau. Die dafür gesorgt hat, auch wenn ich nicht aufstehen konnte. Und ich bin wirklich im Februar 2025 bis Mai 2025 nur von Bett zu Sofa gewandert. Aber wenn Moritz Training hatte oder auf Auswärtsfahrten war, musste ich. Und das war so, so wichtig, dass ich diesen Hund hatte, weil ich dann einen Grund hatte, aufzustehen. Weil ich glaube, sonst wäre ich nicht mehr richtig aufgestanden. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich zwei, drei sehr enge Freundinnen auch aus dem Sport habe, die einfach zugehört haben. Das war schon sehr, sehr wichtig, dass man Menschen hatte, die nicht einen verurteilt haben dafür oder dir nicht noch ein schlechtes Gewissen gemacht haben, weil zu dieser Phase damals dazu kam ja noch, dass dieser Creator-Job eigentlich bespielt werden musste. Und das hat das Ganze zu so einem Cocktail gemacht, den ich irgendwie täglich schlucken musste. Ich kann meinen Sport nicht mehr ausüben. Mir geht es so schlecht wie nie. Ich bin in einem total tiefen Loch. Und eigentlich muss ich mein Profil, meinen Job weiter am Laufen halten. Aber mir ist gar nicht danach. Ich möchte nicht in die Kamera reden. Gerade geht es mir so schlecht. Und eigentlich bin ich eine sehr authentische Person auch auf Social. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was hätte ich den Leuten erzählen sollen. Und da habe ich ja dann auch wirklich einen Monat Pause gemacht insgesamt, bis natürlich auch Gespräche geführt worden sind mit meinem Management, die halt gesagt haben, hey, wir müssen so ein bisschen gucken. Also die waren sehr, sehr rücksichtsvoll, aber natürlich wollen die auch, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Und dann wird dir natürlich schon klar, okay, dieser Job rettet mich so ein bisschen. Und das ist auch immer wieder was, wenn dann mir vielleicht gesagt wird, hey, dieser Creator-Job ist auch nicht immer unbedingt so gut für die mentale Gesundheit. Da stimme ich auch immer wieder zu bestimmten Zeiten zu. Aber auf gut Deutsch gesagt hat dieser Job mir letztes Jahr echt den Arsch gerettet, weil er hat meine Rechnungen bezahlt.
Was war damals zuerst da? War es erst die Krise, in die du geraten bist und hast dann angefangen zu überlegen, ich muss mit dem Sport aufhören, weil ich komme mit allem nicht hinterher? Oder war es erst die Entscheidung zu sagen, ich muss mit dem Sport aufhören und das hat dich dann noch tiefer in eine Krise gebracht. Zusätzlich hattest du ja damals auch noch eine Verletzung, nämlich ein Schleudertrauma, was sich auch auf die Psyche und auf deine Körperlichkeit ausgewirkt hast. Kann man das überhaupt noch so chronologisch ordnen? Was war wann, wo, wie? Oder ist es einfach nur ein tiefes Loch, in das du geraten bist und dann deinen Weg daraus gesucht hast?
Also ich würde sagen, dass die Krise vorher da war, aber ich sie nicht wahrgenommen habe. Dann hatte ich das Schleudertrauma. Und
durch den Sport auch, muss man dazu sagen.
Genau, genau. Und kurz nach diesem Schleudertrauma, ungefähr einen Monat später, kam das erste Mal dieser Gedanke von, ich möchte es jetzt sein lassen, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr funktionieren auf diesem hohen Niveau. Und dann kam das Loch und das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggerissen, mehrere Monate.
Wie bist du dann eben wieder rausgekommen aus dem Loch?
Ich war bei einem FOI-Therapeuten, der mein Schleudertrauma behandelt hat und nicht dieses klassische Halskrause, 4 Wochen und dann mal schauen, sondern der hat eben ganzheitlich meinen Körper behandelt und er war eben auch der Erste, der mal länger zugehört hat. Der hat sich eine Stunde mit mir hingesetzt. Ich erinnere mich noch an diesen ersten Termin und ich war noch nie in meinem Leben so klein. Also ich würde sagen, ich bin ja schon eine Frau, die in den Raum kommt. Ich entertaine gerne die Leute. Ich würde sagen, ich bringe auch gerne Energie mit in den Raum. Ich bin extrovertiert und ich saß da so klein, habe mich so elendig gefühlt. Und er war der Erste, der endlich mal zugehört hat und dann irgendwann gesagt hat, wir kriegen das wieder hin. Das wird körperlich wieder besser, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich mich nicht umdrehen. Ich konnte keinen Schleuderblick machen. Ich konnte keinen Schulterblick machen.
Ja.
Ich hatte fast immer Kopfschmerzen. Ich habe ja unglaublich viel geschlafen. Ich war so vergesslich. Es war alles dunkel. Diese Lichter hier wären niemals möglich gewesen, weil ich so lichtempfindlich auch war. Ich habe kaum gegessen. Ich habe so viel abgenommen zu der Zeit auch. Und dieses Zuhören von ihm war ein ganz großer Mehrwert zu dieser Zeit. Und ich habe mir natürlich auch psychologische Hilfe nochmal zusätzlich auch zu Merle geholt, weil Merle natürlich eher für den Sport geschult war oder ist und nicht auf Krankheiten spezialisiert ist. Und dementsprechend habe ich mir dann auch von der Seite den Support geholt, weil ich gemerkt habe, dass es nicht mehr nur sportlich, ja.
Sondern es saß eben tiefer.
Ja.
Depressive Phasen oder würdest du sagen, es war eine Depression?
Es war eine mittelgradige depressive Episode, würde ich sagen. Und es ist auch so, dass ich immer mal wieder in diese Episoden reinrutsche. Aber mittlerweile ist es so, dass ich schneller weiß, was ich dann machen muss. Also damals, würde ich sagen, war ich schon mehrere Wochen in dieser Episode. Und heute ist es eben so, sobald ich merke, es wird ein bisschen dunkler, ich brauche wieder Hilfe, dann hole ich sie mir auch, weil ich mittlerweile nicht mehr, oder damals habe ich einen sehr hohen Leidensdruck ausgehalten. Und das kann ich mittlerweile nicht mehr oder möchte ich auch nicht mehr, weil ich einfach Spaß an meinem Leben haben möchte und natürlich auch irgendwie ja die Sonne jeden Tag sehen möchte, einfach eine gute Zeit haben möchte und mir das nicht so lange wegnehmen lassen möchte, weil wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, so wie ich letztes Jahr, dass einem so der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dass man so die Kontrolle auch verliert, diese Erfahrung möchte ich einfach nicht nochmal machen.
Einer, der immer an deiner Seite war, du hast ihn schon angesprochen, ist dein Freund Moritz. Und hier im Podcast bringe ich ja immer Audiobeweise von Weggefährten oder Familie mit für meine Gesprächspartnerin. Hier ist deine Nachricht von Moritz.
Oh nein.
Audiobeweis. Hi Maus. Ich habe dir ja immer gesagt, dass ich sehr stolz auf dich bin. Und das werde ich auch weiterhin tun, weil ich den Weg, den du gehst und wie du ihn gehst, einfach sehr bewundere. Und ich glaube, das macht dich einfach als Person sehr einzigartig und macht dich auch als Vorbild nicht nur für mich, sondern auch für ganz viele kleine Jungen und Mädchen, die anfangen mit Handballspielen, die einfach deine Themen so bewundern und dich bewundern, so wie du bist und einfach auftrittst. Und ich glaube, darauf kannst du sehr stolz sein.
Oh, wie süß. Das ist auch ein Punkt, den ich an ihm einfach auch bewundere und toll finde, wie sehr er aussprechen kann, dass er stolz ist, dass er etwas bewundert. Das ist einfach eine total schöne Eigenschaft.
Dann hast du ja tatsächlich auch letztes Jahr, nachdem du eben aus diesem tiefen Loch wieder rausgekommen bist, für dich selbst auch deinen Weg neu geordnet hast, hast du angefangen, ein Buch zu schreiben, über das wir ganz am Anfang schon gesprochen haben. Wie kam diese Idee mit dem Buch zustande?
Damals, als ich das Schleudertrauma erlitten habe, hat ein Schiedsrichterpaar das Spiel gepfiffen und der Schiedsrichter, der damals direkt neben mir stand, als ich dann auf dem Boden gekracht bin und von mir nicht so nett angesprochen worden ist, ist Geschäftsführer des Verlags, für den ich heute schreiben durfte.
Oh, was hast du damals zu ihm gesagt?
Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich bin auf jeden Fall aufgestanden, hab den Kopf geschüttelt, hab gesagt, Leute, ihr müsst was pfeifen. Und dann hat er nicht so viel gesagt, habe ich mich umgedreht und ich glaube, ich habe bestimmt sowas wie Arschloch oder so.
So, und dann seid ihr aber wiederum auf Verlagsebene zusammengekommen. Er hatte dich damals dann angesprochen, oder?
Ja, also ich habe dann angefangen, das Schleudertrauma auch öffentlich zu posten, also diesen Sturz. Und er hat mich dann ungefähr, ja, ich glaube, nachdem ich das öffentlich gemacht habe, 4 Monate später oder 3 Monate später bei einem Spiel, wo ich gearbeitet habe dann als Creatorin, hat er mich gesehen, er hat das Spiel gepfiffen und kam danach nach dem Spiel zu mir und hat gesagt, hey Jojo, wir haben das Spiel damals gepfiffen. Und ich war so, oh wow, krass. Und war erst so, oh mein Gott, was sagt er jetzt? Und er war aber so reflektiert, unglaublich mutig und cool, dass er das gemacht hat und hat mich angeguckt, hat gesagt, Jojo, wir wollen uns jetzt hier nochmal bei dir entschuldigen. Wir hätten damals auf jeden Fall was pfeifen müssen. Das tut mir so leid, wie das verlaufen ist. Das große Aber, wir haben dich jetzt schon seit 2-3 Monaten, nachdem du das öffentlich gemacht hast, auf dem Schirm mit dem Verlag, hättest du nicht Lust, im nächsten Sommerprogramm ein Buch mit uns rauszubringen. Und ich war so, oh mein Gott, ja. Ja, auf jeden Fall, weil es gibt im Handball noch kein Buch von einer Frau. Generell gibt es im Handball wenig Sichtbarkeit von Frauen. Und man muss dazu sagen, ich habe schon immer unglaublich gerne geschrieben und Geschichten erzählt. Und das haben wir jetzt letztens auch nochmal gefunden, beziehungsweise meine Mama ich habe mal einen Brief bekommen, als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe von meiner Deutschlehrerin damals. Und die hat einfach geschrieben, dass sie sich so gut vorstellen kann, dass ich mal Bücher schreibe oder dass ich meine Geschichten weiter so erzählen soll, dass das so schön ist. Und deswegen ist das auch so wholesome, dass ich jetzt einfach ein Buch schreiben durfte, weil die das schon so prophezeit hat, schon vor 10 Jahren oder so.
Full Circle Moment. Deine Deutschlehrerin hat also immer an dich geglaubt, deine Oma allerdings nicht.
Nee.
Muss man auch fairerweise sagen, weil deine Oma nämlich ganz süß gestern auf der Buchpremiere gesagt hat, sie hätte dir so ungefähr immer alles zugetraut, aber dass du ein Buch schreibst, das hätte sie jetzt nicht erwartet, hat sie gesagt.
Ja, das war so lustig irgendwie, weil ich glaube schon, dass meine Oma schon immer auch wusste, dass ich vielleicht nicht den Weg gehe, den sie vielleicht sich auch gewünscht hätte. Aber sie hat das immer unterstützt. Also es war ja auch nie so, dass sie gesagt hat, oh, lass das mal mit dem Handball oder so, sondern sie ist ja sogar dann irgendwann für mich in die Halle gegangen. Und sie ist auch immer die Erste gewesen, die mir dann bei Instagram gefolgt hat, die sich die Videos angeguckt hat, mir teilweise sogar Feedback geschickt hat. Und die Frau ist mittlerweile 86. Also ist nicht selbstverständlich, dass die sich diese App runterlädt und das alles so mitmacht. Aber ich musste gestern auch unglaublich lachen, als sie gesagt hat, das hat sie mir nicht unbedingt zugetraut.
Aber du hast es durchgezogen. Natürlich auch mit dem Support vom Verlag und vom Verleger Jonas, eben der Schiedsrichter, der damals nicht in deinem Sinne gepfiffen hat zumindest. Und genau der Jonas hat uns auch noch eine Nachricht zukommen lassen als zweiten Audiobeweis für dich.
Audiobeweis.
Hey Jojo. Ich bin's, Jonas. Ich sitze hier gerade mit deinem Buch in der Hand auf dem Sofa. Ich habe es ja zum Glück schon ein paar Tage vor Release. Das Privileg des Verlegers sozusagen. Ja, ich freue mich total. Du kannst so stolz auf dich sein, dass du das durchgezogen hast. Das ist richtig, richtig geil geworden, das Buch. Ich liebe den Inhalt, ich liebe das Cover. Und bin froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Beim ersten Mal war es ja so ein bisschen mit unschönem Ausgang für dich. Und das ist dann aber in Ludwigsburg nochmal war, ohne jetzt zu viel zu verraten zu wollen. Einfach eine geile Geschichte. Ich freue mich. Ich finde, das sind auch so Geschichten, die einfach nur der Sport schreiben kann. Also insofern, ja, schöne Grüße und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Bis dann.
Ach, schön. Jonas ist auch einfach toll. Und ich finde, ich wiederhole das jetzt zwar, aber ich finde das so mutig und cool und richtig, richtig stark, sich diesen Fehler auch im Nachhinein eingestehen zu können, weil jeder macht Fehler. Ich mache Fehler als Spielerin auf dem Spielfeld und das war nicht okay und nicht nett, was ich damals gesagt habe. Aber dann trotzdem auf mich zuzukommen und das einfach so anzusprechen, finde ich richtig, richtig stark.
Hier im Podcast haben wir auch immer die Tradition, dass unsere letzte Gesprächspartnerin für die darauffolgende eine Frage mitgeben kann. Und Mikael Asani, die ich in der letzten Folge besucht habe und mit der ich über ihre Weitsprungkarriere gesprochen habe und vor allen Dingen, wie sie sich nach einer über einem Jahr dauernden Verletzungspause jetzt wieder zurückgekämpft hat und wieder an die Weltspitze will, die hat mir die Frage mitgegeben für dich.
Mich würde interessieren, was der spannendste Teil beim Buchschreiben war. Also was hat ihr da am meisten Spaß gemacht?
Die Geschichte von mir nochmal zu reflektieren. Ich glaube, das hat einen ganz großen Part nochmal auch von meinem Heilungsprozess ausgemacht, wo ich heute auch total stolz drauf bin, dass ich vielleicht durch dieses Schreiben auch nochmal durch sehr tiefe Trauerphasen durchgegangen bin. Aber die haben mir sehr, sehr viel Stärke jetzt auch im Nachhinein gegeben und Stärke macht mir auch immer Spaß. Und natürlich für mehr Sichtbarkeit für den Frauensport zu kämpfen und sich damit dann auch mal so richtig zu beschäftigen. Weil natürlich habe ich schon länger dafür gekämpft und dafür gestanden. Aber dann richtig mal in die Zahlen reinzugehen, sich unfassbar viel mit anderen Sportlerinnen auszutauschen. Vorher war ich sehr viel in meiner Handballbubble gefangen, in dem letzten Jahr überhaupt nicht mehr. Ich bin ganz, ganz viel aus der Komfortzone, aus der Handballbubble raus. Und das hat so viel Spaß gemacht, weil, wie Jonas eben schon gesagt hat, es gibt Geschichten, die schreibt nur der Sport. Und diese Geschichten auch von anderen Sportlerinnen dann so nahbar und so authentisch endlich mal auch zu erfahren aus anderen Sportarten, hat mir so, so viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich auch super, super dankbar, dass zum Beispiel Elisa Sens, die ja jetzt einfach zu Real Madrid wechselt und Nationalspielerin ist, einfach einen Gastbeitrag in meinem Buch geschrieben hat, so von dem großen Bruder oder von der großen Schwester, sagen wir jetzt hier in diesem Podcast, Fußball, um auch nochmal zu zeigen, wo der Frauensport auch hin könnte in den nächsten Jahren, wenn wir endlich mal mutig sind.
Zum Abschluss kommen wir noch zur wichtigsten Frage, die bei uns im Podcast immer über allem steht. Was aus dem Sport hast du für dein Leben gelernt?
Dass der Sport an sich super, super cool ist. Aber was noch viel, viel cooler ist und einen riesen Mehrwert fürs Leben hat, sind die Menschen und die Momente, die man durch den Sport erleben darf. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so viele tolle Menschen durch diesen Sport kennenlernen durfte, die mir so tolle Momente beschert haben.
Und wie würdest du folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben
sehr einsam gewesen.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und wenn euch diese neue Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Oder teilt ihn auch total gerne auf Social Media. Das würde uns auch helfen, den Sportlerinnen noch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Und am Ende gibt's wie immer von mir eine Podcast-Empfehlung für euch. Dieses Mal der Podcast Unentdeckt vom SWR. Da bekommt die Moderatorin Sissi Herdneck immer Besuch von einem Gast, den sie weder sieht noch mit der normalen Stimme hört. Es geht darum, kein normales Interview mit klassischen Fragen und Floskeln und Vorbereitungen zu hören, sondern ein wirklich komplett authentisches, unvorbereitetes Gespräch. Zum Beispiel war schon Sängerin Luna zu Gast. Sie hat mit Sissi über den Druck der sozialen Medien gesprochen. Es ging über queeres Leben auf dem Land und um Selbstakzeptanz. Den Podcast Unentdeckt vom SWR gibt's bei ARD Sounds. Ihr entdeckt ihn aber auch auf allen anderen Podcast-Plattformen.